Hallo und herzlich willkommen.
Hier ist Euro-No-Go Nummer 2. Ein fröhliches Hellas nach Griechenland zum Stefan.
Hallo Markus. Hellas nach Schwechat.
Ja, servus. Schön, dass du trotz deines Urlaubs die Zeit dir genommen hast, gefunden hast, um Euro-No-Go Nummer 2 mit mir aufzunehmen oder für uns gemeinsam, für die Leute da draußen aufzunehmen.
Ich nutze jede Zeit, die ich mit dir sprechen kann. Und wenn uns wer dabei hört, dann ist es natürlich noch schöner.
Ja, darüber freuen wir uns natürlich umso mehr. Stefan, seit jetzt einer Woche ist die Vorbereitung für die Euro im Gange, sage ich jetzt mal, beziehungsweise jetzt eigentlich abgeschlossen. Nach dem ersten Deutschlandspiel haben wir uns schon unterhalten. Seitdem gab es nochmal 3 weitere Partien. Österreich hat gespielt zunächst gegen Serbien und jetzt zuletzt in der Schweiz. Wie hast du das jetzt so alles mitbekommen, aufgenommen und wie ist so deine Einstellung zum EM-Start, denn der für Österreich stattfindet, jetzt wo wir am Montag wie immer aufnehmen oder ausnahmsweise aufnehmen jetzt für die EM, eine Woche hin ist?
Ich habe es gar nicht aufgenommen, weil man im digitalen Zeitalter nichts mehr aufnimmt. Da findet man ja dann alles im Internet nach den Spielen. So viel zu meinem Eröffnungswortwitz.
Ja,
ja. Aber ja, doch recht positiv. Also Österreich ist nach wie vor ungeschlagen. Der Siegerrekord ist nicht eingestellt worden aufgrund des Unentschieden gegen die Schweiz. Aber die Ergebnisse sind ja nebensächlich. Dass man die in der Vorbereitung nicht verloren hat, ist jedoch meiner Meinung nach schon ein gutes Zeichen. Und man hat auch, es ist jetzt auch nicht alles eitel Wonne gelaufen, wenn man sich zum Beispiel die erste Halbzeit gegen die Schweiz ansieht. Aber man hat dann in der zweiten Halbzeit ein doch anderes Gesicht gezeigt und man hat gelernt, auch mit Rückschlägen umzugehen, beziehungsweise mit vielleicht ein bisschen falschen Systemen oder falschen Einstellungen, die dann auszubessern. Und das lässt mich dann doch für die Euro hoffen und ein gutes Gewissen machen. Gutes Gewissen machen ist jetzt auch sehr deutsch. Du merkst, ich rede sehr viel Griechisch in letzter Zeit.
Ja, also du gehst frohen Mutes jetzt hinein, auch wenn wir schon besprochen, die Gegner ja, ja aller Ehren wert sind und große Kaliber darstellen.
Ja, ich gehe eigentlich frohen Mutes, weil in die Euro rein, man wird zwar immer wieder als Geheimfavorit gehandelt und ich glaube, dass die Erwartungen teilweise auch zu hoch sind für uns. Aber ich denke auch, dass wir andererseits nichts zu verlieren haben. Und wenn wir gegen Frankreich einmal so auftreten, dann ist das wahrscheinlich auch ein engagierter Auftritt unserer Mannschaft und auch ein Auftritt, wo die ein oder andere Chance genutzt werden kann. Also ich denk mal, dass man, wenn man Frankreich eine engagierte Leistung sieht, auf die man aufbauen kann, dass das fürs Turnier dann sehr hilfreich sein kann, weil das auf jeden Fall der härteste Brocken ist,
ja, den wir gleich klar
zu Beginn haben. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist Marcel Sabitzer. Also, dass er jetzt gegen die Schweiz noch geschont wurde. Gegen Serbien ist er nicht zum Einsatz gekommen, weil er ja erst kurz nach dem Champions-League-Finale zur Mannschaft gestoßen ist. Dann auf der Pressekonferenz hat er gesagt, er ist quasi für die Schweiz noch nicht bereit. Er hat das
mental noch nicht, ja.
Genau, und mental noch nicht bereit. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich, soweit ich den Marcel Sabitzer in den letzten Jahren verfolgt habe, ist das ein sehr sensibler Spieler, der auch das Vertrauen von draußen braucht und wahrscheinlich auch selbst eine super Einstellung braucht, um seine beste Leistung abzurufen. Und ich hoffe wirklich, dass er, wie er das auf der Pressekonferenz gesagt hat, auch mental bereit wird, dann diese Leistung auch abzurufen gegen Frankreich. Und auch wenn er jahrelang ein fixer Bestandteil des Nationalteams ist und der ersten Aufstellung des Nationalteams, hätte ich es trotzdem gut gefunden, wenn er wenigstens ein paar Minuten noch mit seinen Mannschaftskollegen am Platz gestanden wäre in der Vorbereitung. Aber dem ist nicht so. Ich vertraue da ja auch Ralf Rangnick, was anderes bleibt mir nichts über. Also ich hoffe, dass das gut geht, dieses Experiment.
Ja, wir werden sehen und wir werden uns dann auch am Freitag nach dem Eröffnungsspiel, denke ich mal, auch nochmal mehr in Vorbereitung auf dieses erste Österreich-Spiel neben der Analyse natürlich vom Deutschlandspiel eingehen. Was ich natürlich jetzt noch von dir wissen will, wie beurteilst du den finalen Österreich-Kader und wie sehr hat es dich jetzt dann doch überrascht, wer dann noch rausgefallen ist? Ich meine, wir haben ja im Vorfeld unsere Tipps abgegeben und lagen damit nicht unbedingt richtig. Gerade, denke ich mal, die Personalie Leiner, dass der rausfällt, hat irgendwie keiner so wirklich am Zettel gehabt.
Also, ja, wir waren eigentlich wirklich nicht gut. Also sowohl ich als auch du. Das spricht gerade nicht für unsere Expertise. Andererseits kann man in den Teamchefs nicht hinein schon, da wird schon wissen, also beide Teamchefs werden schon wissen, was sie machen, was die Hintergrundgedanken sind. Also auf der österreichischen Seite hat sich Ralf Rangnick offensichtlich für Spieler mit Nationalteam-Erfahrung entschieden und auch für Spieler entschieden, die schon fürs Nationalteam aufgelaufen sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Niklas Hedel denke, also da zählt halt jetzt vielleicht nicht die Ist-Form vom Laval, die vielleicht höher einzuschätzen ist als die vom Niklas Hedel derzeit, aber andererseits ist er schon immer wieder bei den Lehrgängen dabei gewesen und hat anscheinend auch eine gute Figur hinterlassen, einen guten Eindruck hinterlassen. Die Aussetzer nach dem letzten Wiener Derby sind offensichtlich auch schon verziehen. Darauf braucht man jetzt auch nicht ewig herumreiten. Also das sehe ich genauso. Und deswegen denke ich mir, dass die Personalie Niklas Hedel durchwegs nachvollziehbar ist. Mhm. Dass Ballo rausfliegt, nachdem er eine super starke Saison beim WRC gespielt hat, aber auch ein Spieler ist, dem es vielleicht hier und da noch an Konstanz mangelt und auch auf einer Position spielt, wo die Konkurrenz im Nationalteam eigentlich auch sehr groß ist und Rangnick ja auch gesagt hat, er ist nach den Einsatzchancen gegangen, ist das für mich auch nachvollziehbar.
Zudem vielleicht auch die physische Komponente ein bisschen bei Ballo. Er ist halt schon, klar, natürlich schnell, bringt Speed rein, aber ich glaube, physisch ist er schon einigen anderen Gegenspieler unterlegen
und ja, da haben wir einfach auch stärker. Ich glaube, Ballo habe ich auch, das war der Einzige, der
sich... Ja, ich glaube, da haben wir beide in diese Richtung getippt, ja.
...gedeckt hat, genau. Und ja, Leiner hat mich eigentlich auch überrascht, der nach seiner Krebserkrankung zurückgekommen ist und eigentlich bei Mönchengladbach gute Leistungen gebracht hat, auch immer wieder Thema für die Startelf war. Aber anscheinend haben wir auf seiner Position natürlich mit Stefan Posch jemanden, der gesetzt ist, der die letzten wichtigen Spiele immer gemacht hat und eigentlich immer bärenstarke Leistungen gebracht hat. Und als Backup jetzt da einen Danili Juc, der bei Salzburg spielt aktuell und wahrscheinlich auch besser ins Rangnick-System passt. So einfach muss man sagen. Und dadurch dann wahrscheinlich auch mehr Einsatzchancen hat. Also insofern eine sehr, sehr harte Entscheidung für den Stefan Leiner, der ein schwieriges Jahr hinter sich hat, sich zurückgekämpft hat und jetzt einen weiteren Rückschlag erleben muss, wobei im Gegensatz zu der Krebsdiagnose das wahrscheinlich ein klitzekleiner Rückschlag ist, aber trotzdem für mich unerwartet und ja, aber andererseits Rangnick wird sich seine Überlegungen da, wird mit dem Trainerteam die Überlegungen gemacht haben, genauso wie Julian Nagelsmann, Markus.
Ja, und vor allem, ich glaube, Julian Nagelsmann ist so ein bisschen vorgegangen nach dem Motto, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern.
Ja, genau. Also da kam ja nichts dafür, dass man da tippt, also mit 4 Tormännern zur Eurofahrt.
Genau, wenn er das so wiedergibt. Ich meine, meine Prämisse ist von daher ein bisschen, oder Angabe, wischiwaschi gewesen von daher, also diese Aussage, dass ich persönlich ja eigentlich nur mit 2 Goalies an die Sache rangehen wird und da ein bisschen Risiko nehmen wird, ist einfach von den Vorgaben jetzt her, nachdem es die erweiterten oder die größeren Kader gibt, im Gegensatz zu früher, nicht mehr so möglich. 3 Torhüter sind Pflicht als Vorgabe, das heißt in diese Richtung jetzt nicht mehr, aber ja, dann finde ich 3 sind mehr als genug und fertig. Er hat aber im Vorfeld gemeint, na, auch wegen der Trainingssteuerung und so weiter für Entlastung von Neuer und Testegen will er 4 Torhüter, damit er 2 vollen Teams auch goalie-technisch durchgehen kann, ist dann doch drauf gekommen, dass er das anders haben will und dass er wohl mehr Möglichkeiten am Feld braucht, haben möchte, wie auch immer. Und dann ist dann doch Alex Nübel gestrichen worden. Das heißt, er torhütertechnisch gehen wir eben mit Neuer, Ter Stegen und Baumann ins Turnier nun. Das heißt auch drei ältere, erfahrene Goalies. Und ob jetzt der Riesenunterschied gewesen wäre, ob Baumann oder doch Nübel mitzunehmen, ist von einigen Experten schon mal in Frage gestellt worden. Gehe ich konform mit, und vielleicht wäre es schön gewesen für einen, der wirklich jetzt gerade in der letzten Saison ziemlich aufstrebend war, auch mit tollen Leistungen, aus meiner Sicht leider, geglänzt hat in Stuttgart, den dann doch zu sagen, im guten Torhüteralter dem Turniererfahrung mitzugeben und den wenigstens als Dritten mitzunehmen, denke ich mal, wäre auch eine nachvollziehbare Entscheidung gewesen. So ist eben nicht dazu gekommen und es ist ein Goalie gestrichen worden. Von daher, für mich passt die ganze Geschichte und ich denke mal, die ganzen Feldspieler durften aufatmen, dass sie eben mit dabei sind jetzt bei dieser Heim-Euro.
Aber eine Frage habe ich, also zwei Fragen habe ich noch zu den Tormännern. Mhm. Und zwar trotzdem noch einmal deine Einschätzung zu Alex Nübel, der ja meiner Meinung nach, so wie ich seine Karriere habe ich jetzt noch nicht so genau verfolgt, aber ich weiß, glaube ich, von Schalke ist er gekommen, dann von Bayern verpflichtet, dort aber eigentlich nie Einsatzchancen gehabt, weil man an Manuel Neuer einfach nicht vorbeikommt bei Bayern. Mhm. Deswegen dann verliebt worden ist und eigentlich immer in seiner Karriere, außer bei Schalke und jetzt aber aus Bayern-Sicht immer in der zweiten Reihe gestanden ist und jetzt im Nationalteam auch nicht zum Zug kommt. Also schon ein bisschen tragisch, oder? Für so einen eigentlich doch talentierten Tormann, der ja mit 27 jetzt auch schon zwar locker noch 10 Jahre spielen kann auf hohem Niveau, so wie der Trend derzeit ist, aber trotzdem irgendwie noch nicht richtig ins Rollen kommt und der Durchbruch irgendwie noch immer auf sich warten lässt, ist er richtige.
Jein. Ja, man kann jetzt im Nachhinein natürlich in Frage stellen, ob der Schritt zu Bayern das Richtige war. Sie haben ihn jetzt verliehen, zuerst Monaco, da hat er am Anfang einen schwereren Stand gehabt, sich halt auch ein, zwei Fehler geleistet, sich dann aber, glaube ich, ziemlich reingefuchst und dort seine Spiele gemacht und jetzt eben zuletzt Stuttgart, wo, glaube ich, mit dieser gesamten Entwicklung der Mannschaft des Vereins keiner groß gerechnet hat. Damit wird er jetzt nächste Saison dann auch dort Erfahrung in Richtung Champions League bekommen. Und dann wird man schauen. Manuel Neuer ist nach den letzten zwei Partien und seiner langen Verletzung und die Spielen, die er jetzt zuletzt gemacht hat, auch nicht mehr unumstritten. Hat immerhin bei den Bayern im Champions League Halbfinale einen mitentscheidenden Fehler gemacht, obwohl er, um es auch zu relativieren, vorher tolle Paraden gezeigt hat und glaube ich mitverantwortlich war, dass Bayern überhaupt dann so lange auch mit im Rennen war, um das Weiterkommen ins Finale oder Einzug ins Finale. Aber jetzt eben, wir haben es zuletzt behandelt, im Ukraine-Match einen Fehler eingebaut hat, der er zu einem Tor hätte führen können oder geführt hätte, wenn es kein Abseits gewesen wäre. Und jetzt dann eben auch zuletzt gegen Griechenland einen Patzer eingebaut hat, der dann prompt dann auch zu einem Tor geführt hat. Also der über Neuer oder die Überform hat er zuletzt nicht. Deswegen ist es hier und da berechtigterweise ein bisschen die Diskussion aufgekommen, aber wieso jetzt dann nicht doch noch vielleicht Marc-André ter Stegen die Chance bekommt, sich zu zeigen, beziehungsweise der mit Barca auch natürlich bei einem Weltclub spielt und ein toller Torhüter ist, ob man nicht vielleicht eher auf ihn vertrauen sollte. Nachdem eigentlich jetzt bei den letzten Partien eigentlich immer nur Neuer gespielt hat, glaube ich aber nicht, dass in dieser Richtung sich noch was tun wird. Und aus meiner deutschen Sicht, also Sicht von Julian Nagelsmann und Manuel Neuer, kann man natürlich nur hoffen, dass jetzt hier beim Start in die Euro alles glatt geht und Neuer dieses Vertrauen dann auch rechtfertigt.
Ja, wobei, das führt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Mhm. Julian Nagelsmann hat ja gesagt, diese Diskussion will er gar nicht aufkeimen lassen. Es gibt keine Diskussion um den Einser-Tormann. Trotzdem wird diese Diskussion in den sozialen Netzwerken bzw. in den Medien geführt und auch von uns geführt. Auch wir haben auf Twitter die Frage gestellt, wer die Nummer 1 sein soll im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Warum tun wir das, wenn Julian Nagelsmann sagt, da gibt es keine Diskussion?
Ja, ich meine, es ist ja, ich finde es sind zweierlei Paar Schuhe, nur weil eben ein Trainer, ein Politiker, ein Lehrer oder wer auch immer X sagt, dass für ihn diese Sache klar ist und er sich so entscheiden wird, dürfen ja die Leute trotzdem unterschiedliche Meinungen haben. Und ich denke mal, uns ist es ja dort an anderen Medien legitim zu fragen, wie sehen die in Österreich 8 Millionen Teamchefs, in Deutschland sogar knapp 80 Millionen Teamchefs, die Sache, würden die anders entscheiden oder stehen die zu weiten Teilen eben zu dieser Entscheidung, wie sie der Bundestrainer oder Teamchef eben fällt. Und ich denke mal, da ist es dann legitim, so ein Meinungsbild abzufragen, dass man dann deswegen nicht hergeht und sagt, hey, hier schau auf Twitter, sagen 70%, sie würden eher Ter Stegen sehen, jetzt muss der Nagelsmann aber reagieren. Also ja, dass der bei seiner Entscheidung dann bleibt und diese verteidigt, ist ganz klar. Aber ja, er hat ja auch die Entscheidung, mit 4 Toren ins Turnier zu gehen, relativ abrupt oder überraschend umgeworfen. Und vielleicht gibt es in diese Richtung auch nochmal eine Wende, die keiner vorhergesehen hat. Ich nehme es jetzt nicht an, aber you never know. Wir haben da einen guten Experten, Freund und Bekannten, der immer wieder vom Zirkusfußball redet. Und ja, in dieser Manege ist oft mal vieles möglich, was man ein paar Tage oder Wochen vorher gar nicht gedacht hätte.
Ja, das stimmt. Und was sagst du zu den letzten beiden Vorbereitungsspielen der Deutschen? Das erste haben wir ja schon analysiert, eingehend. Das zweite in Griechenland, ein 2-1 Sieg, ein glücklicher oder nicht so glücklich, sondern verdient?
Nee, also ich glaube, die erste Halbzeit, da dürfte man sich nicht beschweren, dass man tatsächlich hinten gelegen ist. Das war mal wieder so ein Match, das bewiesen hat oder mir gezeigt hat, oder mit der Grund war, wieso ich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr wenige Testspiele mir gegeben hat, der deutschen Nationalmannschaft, weil immer oftmals ein Herumgemurks war, viele Sachen getestet worden sind und man oftmals das Gefühl hat, ja, die nehmen das eh nicht wirklich ernst, weil da geht's ja um nichts. Und ja, wenn einem auch die Mannschaft so den Fans das Gefühl vermittelt, wieso soll ich dann einschalten und mir das wirklich antun? Habe ich in dem Fall jetzt aber trotzdem gemacht und es hier und da ein wenig bereut, weil in der ersten Hälfte war es wirklich ein ziemliches Gegurke, dass das Bemühen gefehlt hätte. Also ich glaube, das kann man nicht sagen, aber irgendwie haben die Mittel gefehlt, irgendwie der letzte Zug gefehlt, die letzte Power hat gefehlt und auch die Experten oder Kommentatoren auf RTL haben gesagt, ja, also eben als es 0-1 gefallen war, ist und war es einfach verdient, auch wenn es eben durch Nachlässigkeiten in der Abwehr plus Fehler von eben Torhüter Neuer dann begünstigt war, dieses ganze Szenario, hat man da wirklich nicht gut ausgesehen. In der zweiten Halbzeit hat man sich am Riemen gerissen, hat, denke ich mal, auch ein bisschen in der Halbzeit die Leviten gelesen bekommen und ein anderes Gesicht gezeigt, auch wenn man sich da nicht einfach getan hat. Aber ja, ich glaube, es zieht sich schon ein bisschen über Jahre hinweg, dass man sich gegen kaum einen Gegner mehr leicht tut. Und wieso soll das gegen Griechenland anders sein? Hat es dann aber eben geschafft, doch relativ bald den Ausgleich zu schaffen und dann durch Groß sogar noch in letzter Minute das Ding komplett zu drehen und damit eben allen Beteiligten, glaube ich, ein gutes Gefühl als Abschluss zu geben vor dem Start in dieser Heim-Euro. Weil in der ersten Halbzeit gab es hier vereinzelt hier und da schon ein paar Pfiffe, weil man nicht wirklich ins Spiel gefunden hat oder dann zur Halbzeit eben auch mit dem Rückstand. Ja, ist nicht so die feine Art, sag ich jetzt mal, aber für mich trotz allem ein wenig auch nachvollziehbar. Und summa summarum hat man das Ding dann noch gedreht, gewonnen, irgendwie auch dann diese deutschen Tugenden in der zweiten Halbzeit mehr ausgelebt, mehr zeigen können und dann dadurch dann auch mit die Wende geschafft und dass eine gewisse Qualität gerade in der Offensive da ist und man probieren muss, die eben dann auch auf den Platz zu bringen und man hier und dann auch ganz, finde ich, ordentliche Alternativen hat, gerade im Angriff oder in der vordersten Front, finde ich gut. Und so wie man sich das 0-1 zur Pause verdient hat, irgendwo hat man sich, glaube ich, dann auch das 2-1 irgendwo verdient. Nichtsdestotrotz, durch den ganzen Verlauf und dann auch den späten Treffer, war es trotz allem etwas glücklich.
Ja, und
ja, da kann ich dich aber jetzt gleich nur aber trotz allem mal umgekehrt fragen. Du bist ja gerade in Griechenland urlauben und wir haben jetzt gegen die Griechen gespielt. Wie ist in Griechenland dieses Match, die Leistung der Griechen und der Deutschen so aufgenommen worden? Was hast du da so mitbekommen?
Ja, eigentlich nichts. Und das hat einen einfachen Grund. Zum Zeitpunkt des Griechenland-Matches war ich gerade auf der Insel Santorin unterwegs. Und da gibt es natürlich auch irrsinnig viele Lokale, die halt auf Touristen ausgelegt sind. Und in jedem zweiten Lokal gibt es Leinwände, wo Fußballspiele gezeigt werden. Aber es werden halt nicht griechische Fußballspiele gezeigt, sondern der Hauptteil der Touristen, die in dem Umkreis war, wo ich mich auch aufgehalten habe, waren nicht Deutsche, was sehr angenehm war, sondern Engländer. Das heißt, ich habe mir
die Aber wenn ich dabei Niederlage- gewesen wäre, hätte sie schon gefreut.
Ja, dann hätte ich mich natürlich gefreut, dass ich kann alle über einen Kamm stellen, ja. Aber es sind hier vor allem Engländer und Amerikaner. Mhm. Und deswegen da in erster Linie das England-Spiel übertragen, die gleichzeitig gegen Island verloren haben.
Ja.
Und ich habe auch ein Albanien-Spiel gesehen und okay. Das deutsche Spiel habe ich nur in einem Lokal gesehen. Also da war auch niemand drinnen. Sondern nur ein paar Griechen. Und ich glaube, das war das Personal, die da auf die Leinwand gestarrt haben. Mhm. Und hätten sie vielleicht ein anderes Spiel aufgedreht, hätten sich da auch ein paar andere Gäste eingefunden. Also man hat da in dem Urlaubsort nicht viel mitbekommen. Und wahrscheinlich, wenn ich in Athen oder Saloniki oder in einer anderen großen Stadt war, wo auch viel Tourismus ist, aber wo es wahrscheinlich mehr Areas gibt, wo sich auch Griechen aufhalten und nicht nur Touristen, hätte ich mehr mitbekommen.
Okay.
Ja, also wie gesagt, nicht viel leider.
Gut, dann hattest du jetzt noch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage, nämlich Toni Kroos ist back.
Mhm.
Und İlkay Gündoğan ist noch immer da. Was sagst du zu den beiden? Die spielen ja irgendwie dieselbe Position. İlkay Gündoğan ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann hat ihn aber schon lange kein Spiel mehr durchspielen lassen, sondern wird immer relativ früh sogar schon ausgetauscht. Ist İlkay Gündoğan noch der perfekte Kapitän für die Nationalmannschaft oder würdest du da eher zum Beispiel einen arrivierten Spieler, der mehrmals die Champions League gewonnen hat, İlkay Gündoğan hat das auch, okay, aber wie Toni Kroos, der ja nach dem Turnier seine Karriere beendet, aber irgendwie seit Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere irgendwie spielt und schon lange keine Krise mehr hat in seinem Spiel. Also glaubst du, dass der İlkay Gündoğan wirklich die richtige Wahl ist als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft? Jetzt abgesehen von seiner Herkunft und so weiter, das ist da alles nicht mit gemeint, sondern wirklich die spielerische Leistung und Veranlagung, die derzeit.
Ja, ich glaube, es gibt immer wieder Spieler, die umstritten sind. İlkay Gündoğan hat jetzt zuletzt im Nationalteam nicht so megamäßig performt, dass man sagen wird, er ist jetzt einfach hier dieser Fels in der Brandung. Aber ich glaube, das gilt für so einige. Von daher, also ich würde jetzt vor dieser Euro und für diese Euro am Kapitänsamt nichts ändern. Toni Kroos, jetzt ist er, wie gesagt, wie du es richtig gesagt hast, erst zurückgekommen, sozusagen reaktiviert für die EM und danach ist Schluss bei ihm. Also wenn jetzt dann eben für dieses letzte Turnier dann einfach noch die Kapitänsbinde zu geben, ja, davon halte ich jetzt nichts, wenn man einen wirklich arrivierten und auch einen Spieler hat, der sich, glaube ich, über die Jahre hinweg diese Rolle verdient hat und seine Verdienste hat und hatte. Also von daher ist es für mich okay und dass man dann aber sagt, gut, aber bin mit der Gesamtperformance nicht so zufrieden oder ich nehme ihn halt dann, wenn ich gewisse Alternativen brauche, dann oder meinetwegen auch schon frühzeitig vom Platz, dann kann ich das auch nachvollziehen. Es wäre jetzt eben nicht so die Performance da gewesen in den letzten Partien, dass man gesagt hat, der muss eigentlich von ersten bis zur letzten Minute komplett durchspielen. Und wenn sich da andere Spieler mehr in den Fokus spielen, ich denke jetzt gerade an einen Pascal Groß, der sich jetzt zuletzt eben ganz gut gezeigt hat und immerhin auch Premier League eine tolle Saison gespielt hat, plus, denke ich mal, insgesamt dann auch noch mehr vielleicht für die Torgefahr sorgen kann, wie in İlkay Gündoğan, jetzt gerade so in der letzten Verfassung, dann darf er sich vielleicht im Laufe des Turniers nicht wundern, wenn halt eben entsprechend die Einsatzzeiten verliert oder vielleicht sogar die Startelfquote nicht so ist, wie er sich das wünschen würde. Und dass er deswegen dann trotzdem Captain bleibt allgemein, ist okay. Ich denke mal, das gibt's und gab's woanders auch. Und wenn dann zum Beispiel der Groß oder Neuer dann in diesen Partien die Schleife übernimmt, ist es, denke ich mal, auch vollkommen passend.
Dann siehst du das eh so, wie ich eigentlich auch. Ich fand es so interessant, weil ich deinen Artikel nämlich drüber gelesen habe und ich wollte einfach deine Meinung drüber hören. Und da war mir dann auch richtig bewusst, dass İlkay Gündoğan eigentlich zum Kapitän gewählt wurde oder gemacht wurde noch von Hansi Flick. Mhm. Also Julian Nagelsmann hat noch gar keinen Kapitän ausgewählt, will da jetzt wahrscheinlich auch nicht viel Unruhe in den Kader bringen oder in die Mannschaft bringen. Ja, deswegen wollte ich doch deine Einschätzung dazu wissen, aber dann deckt sich die eh auch mit meiner wahrscheinlich.
Ja, also insgesamt glaube ich, hatte und hat man prinzipiell jetzt auch vielleicht mit dieser Torwartgeschichte nochmal gewisse Baustellen. Also da würde ich hier nicht noch einen aufmachen an seiner Stelle, beziehungsweise allgemein, glaube ich, und dann eben, so wie du auch sagst, noch mehr irgendwie oder mehr Unruhe reinbringen, sondern eben versuchen, so eben als Kollektiv, glaube ich, richtig gut aufzutreten. Und selbst eben, glaube ich, wenn er dann halt nicht die vollen Zeiten bekommt, vielleicht eben auch etwas weniger Spielzeit, dann denke ich mal, wird das Ilkay Gündogan sportlich hinnehmen und selbst auch wissen, dass er jetzt im Moment nicht auf dem absoluten Hoch ist.
Okay, und jetzt wartet als Auftaktgegner Schottland. Was sind deine Erwartungen für das Spiel? Oder ja, Fangen wir mal an, was sind deine Erwartungen dann noch für die EM? Also was ist das Ziel, was Deutschland haben muss?
Ja, wir sind in einer machbaren Gruppe, das haben wir zuletzt schon behandelt. Wir sind zu Hause. Wir haben, denke ich mal, trotz allem einen qualitativ guten Kader beisammen und deswegen ist es ganz klar, dass man Art 1 diese Gruppe gewinnen sollte, gewinnen muss, dass man das Achtelfinale erreichen muss und wenn dann sogar wir ja wissen, dass sogar die besten vier Dritten auch noch weiterkommen, dann ja, also dann ist das Achtelfinale, K.O.-Runde sowas von Pflicht und prinzipiell hoffe und denke ich, dass man schon in Richtung Halbfinale die Möglichkeiten haben sollte, da reinzukommen. Ja, es ist natürlich immer von gewissen Konstellationen abhängig, auf wen man dann in eine K.O.-Runde, in Essen oder in eine K.O.-Runden trifft. Aber ich hoffe doch mehr, dass jetzt wieder dieser alte Mythos, der zuletzt jetzt nicht mehr so tragend geworden ist mit Turniermannschaft Deutschland und die fuchsen sich dann schon, wenn es darum geht, rein, mehr zum Tragen kommt, weil ich meine, wenn es jetzt bei dieser Heim-Euro ähnlich wie bei den letzten Weltmeisterschaften auch nicht mehr so laufen sollte, dann kann man sich, glaube ich, langsam aber sicher von diesem Turniermannschaftsdings verabschieden, weil dann trifft es einfach nicht mehr zu.
Die letzten Aufeinandertreffen gegen Schottland waren ja auch in der EM-Qualifikation, nämlich zur EM 2016. Und zwar waren das ein 2:3-Sieg und ein 2:1-Sieg für Deutschland. Das heißt, die letzten zwei Spiele konnten gewonnen werden. Insgesamt hat Deutschland 8-mal gegen Schottland gewonnen, 4-mal gegen Schottland verloren und 5 Remis hat es gegeben in der Geschichte. Genau, insgesamt. War das erste Länderspiel gegen Schottland am 14.11.1943, was 1:1 ausgegangen ist. Dieses Spiel hat wahrscheinlich für das nächste Spiel keine Aussagekraft mehr.
Nehme ich doch stark an, auf der DFB ist tatsächlich 1929 das erste Duell 1:1, aber ja, wie auch immer. Ja, also insgesamt gab es eben auch diese 17 Duelle.
Entschuldigung, ich habe vergessen, auf alle Begegnungen zu klicken. Werden nur die ersten 10 angezeigt. 1929, stimmt.
Gut, bin ich beruhigt. Also es gab insgesamt von diesen 17 Duellen gab es 9 Freundschaftsspiele. Die würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern. Das heißt, es gab 8 Pflichtspiele, von denen hat Deutschland kein einziges verloren. Insgesamt sogar, genau, bis auf 2. Also 2 Stück sind Remis ausgegangen, die 6 anderen konnte Deutschland alle gewinnen. Bei der Europameisterschaft selbst gab es nur 1992 ein Duell, das hat Deutschland 2:0 gewonnen. Alles nichts mehr, worauf man jetzt groß was geben wird, geben muss, geben darf. Aber sagen wir, diese Statistik stimmt. Wenn man es eben sich auch so ansieht, es war eigentlich immer knapp, immer fast meistens nur ein Torunterschied irgendwie dann, dass es ausgegangen ist zugunsten von Deutschland. Und deswegen, ich habe es schon mal gesagt, die Schotten sind definitiv ein unangenehmer Gegner. Die sind physisch extrem stark und sie haben auch eine gute Quali gespielt. Da in einer Gruppe mit Spanien eigentlich die lange Zeit gefordert, wenn es darum ging, wer holt sich tatsächlich den Gruppensieg. Und sind dann schlussendlich auf Platz 2 ins Ziel gekommen, haben die Spanier zu Hause mit 2:0 besiegt und dann eigentlich erst so von der Performance nachgelassen, als die Qualifikation schon im Sack war. Also von den letzten Partien 2024, zum Beispiel jetzt Deutschland, 3 Siege, 1 Unentschieden, also keine Niederlage mehr. Und die Schotten in jetzt diesem Jahr nur ein Match bisher gewonnen. Das war gegen Gibraltar und auch das war jetzt nicht wirklich filmreif, sage ich jetzt mal. Und davor eben Georgien 2-2 gegen Norwegen 3-3 in der EM-Quali zum Abschluss, als es eigentlich um nichts mehr ging, weil sie eh schon durch waren. Gegen Niederlande gab es eine heftige Niederlage, so rum. Hat man 4-0 verloren, obwohl die Performance und die Leistung in dem Match auch gar nicht so schlecht waren. Und dann eben 0-1 gegen Nordirland, wie gesagt 2-0 gegen Gibraltar und jetzt zuletzt ein 2-2 gegen Finnland war noch mit drin. Also jetzt, dass sie zum absoluten Hoch sind, ist auch nicht der Fall. Und ich habe in meiner Fußballgruppe, wo ich öfters mitspiele, einen Schotten mit drin, den Craig McMillan. Und den habe ich mal angehaut und habe ihn gefragt, Craig, was sagst du eigentlich jetzt zur schottischen Mannschaft? Wo siehst du die Stärken, wo siehst du die Schwächen? Wie bald beurteilst du Schlüsselspieler und was siehst du fürs Turnier kommen? Er hat mir gesagt, dass natürlich schon gewisse Verletzungen ziemlich schmerzen, sei es Lewis Ferguson, sei es Aaron Hickey, Nathan Patterson oder Ben Doak und John Sutter, die aus den ein oder anderen Gründen jetzt gar nicht mit dabei sind und nominiert werden konnten, teils Kreuzbandverletzung, teils nach längerer Verletzung, obwohl gerade Ferguson für Bologna eine tolle Saison gespielt hat, einfach nicht rechtzeitig fit geworden. Und auch noch jetzt noch einige Kicker im Kader gibt, die zuletzt noch nicht wirklich ganz fit waren, wie ein Kieran Tierney, wie ein Stuart Armstrong oder eben auch Scott McTominay und Andy Robertson. Und viele von denen sieht er aber auch als Schlüsselspieler. Das heißt eben Robertson, Tierney und McTominay. Gerade McTominay war für die gute EM-Quali der Schotten essentiell, hat dort 7-mal getroffen und damit zum Beispiel eben auch mehr als ein Haaland zum Beispiel in dieser EM-Quali. Und deswegen hat er hier so die ein oder anderen Fragezeichen, auch vom System her, nachdem es zuletzt nicht mehr so richtig funktioniert hat, eigentlich immer mit Fünferkette gespielt, also Fünferkette oder mit 5-2-3 gespielt, situativ auf 5-2-2-1 adaptiert. Und er hat sich jetzt schon im Vorfeld gefragt, ob es nicht vielleicht halt auch durchs Personal ein bisschen notwendig wird, um mehr da Stabilität reinzubringen, dass auf eine Viererkette umgeschwenkt wird. Das sind alles auch hier also Fragezeichen und da wird man schauen, was tatsächlich passiert. In der Quali war es definitiv nur so, dass sich die schottischen Tore stark verteilt haben, dass nur zwei Spieler dabei waren, die mehr als einen Treffer verbuchen konnten. Das war eben McGinn mit 3 und wie gesagt McTominay mit 7 Treffern. Und auch wenn es jetzt zuletzt die Formkurve ein bisschen runter gezeigt hat, dass die Qualifikation eben nur mit einer Niederlage abgeschlossen werden konnte, 5-2-1 war die Bilanz, ist für ihn wirklich toll und in der modernen Ära eine der besten Qualifikationen, die Schotten überhaupt gespielt haben. Sein Fazit ist so weniger, dass trotz allem jetzt eigentlich die Gruppe zu bestehen ein großer Erfolg wäre, dass gerade die Defensiv halt ein bisschen auf wackeligen Beinen steht und sie offensiv trotz allem das Problem haben, dass es sich schwer tun mit dem Tore schießen. Und deswegen ist, denke ich mal, ähnlich vielleicht wie für Österreich das Ziel, Platz 3 irgendwie einzufahren und in die K.O.-Runde zu kommen. Und das wird er eigentlich schon als Erfolg verbuchen. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass ich auf diese Ressource zurückgreifen durfte. Danke, Craig.
Danke, Craig, auch von meiner Seite. Und du hast mich jetzt sehr unter Druck gesetzt, da irgendeinen Franzosen hervorzu.
Ja, ansonsten hätte ich es eben selbst wahrscheinlich vielleicht nicht in diesem Detailreichtum und einfach auch Wissen berichten können, aber halt selbst recherchiert. Das werde ich natürlich für die weiteren Gruppengegner dann auch tun. Wobei jetzt unter Chris aus der Stammtischgruppe ist vielleicht ein guter Ansprechpartner, nachdem der in der Schweiz lebt. An dieser Stelle liebe Grüße. Vielleicht hat der noch ein paar Insights hierzu.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen einfach unseren Freundschaftskreis internationalisieren, europäisieren.
Ja, da sind wir jetzt mit Euronogo ja fix mit dabei und wir freuen uns über jeden Zuhörer aus aller Welt.
Ja, Markus, dann würde ich sagen, tipp mir mal das erste Spiel. Euronogo-Tipps.
Genau, nachdem wir gleich nach dem ersten Spiel ja auch wieder auf Sendung gehen und dann Österreich tippen. Nur für euch da draußen werden zu machen, dass wir jetzt in der Sendung nicht alle Spiele, wir tippen natürlich alle EM-Partien, die es gibt und geben wird, wie ihr hoffentlich auch. Stefan, wo ist es nochmal möglich?
Auf kicktipp.at/nogo, da könnt ihr euch gratis registrieren und seid dann beim Nogo-Tippspiel mit dabei und könnt auch tolle Preise gewinnen.
Genau, kosten tut's nichts und die Top 3 werden diesmal definitiv einen Preis abgreifen können. Genau, und wir tippen jeweils nur auf Sendung im Podcast, also selbst die Deutschland- und Österreich-Spiele, sowie jetzt im Vorfeld, Stefan, werden wir uns auch noch die Bonusfragen widmen. Da haben wir uns dafür entschieden, dass wir nur 4 Bonusfragen stellen und die auch jeweils relativ gering gewichten. Warum? Weil unserer Meinung ist es wichtiger, in den tatsächlichen Spielen zu performen. Plus, nachdem es für die Bonusfragen nur 5 Punkte gibt und für die Bonusfragen die Deadline ist das Eröffnungsspiel, das Anpfiff des Eröffnungsspiels. Das heißt, am Freitag 21 Uhr ist hier Schicht im Schacht für diese 4 Fragen. Und wenn Leute noch im Nachhinein einsteigen wollen, dann ist es für die eben ein bisschen fairer, dass sie nicht so einen großen Rückstand da schon haben, weil sie hier einfach gar nicht teilnehmen konnten.
Genau. Das heißt, dann fangen wir mal an zum Arbeiten und starten wir zum Tippen.
Gut, dann tippen wir zuerst das Match, und zwar Deutschland gegen Schottland, Freitag, wie gesagt, 21 Uhr, Stefan.
3-0.
3-0 sagst du, ich sag 3-1.
Okay, wäre gar nicht so unähnlich.
Ja, dann haben wir die 4 Fragen eben auch mit Deutschland und Österreich Bezug, immerhin 3 davon. Und zwar Frage Nummer 1, wer gewinnt Gruppe A? Deutschland, Schottland, die Schweiz oder Ungarn?
Deutschland, leider, aber ja.
Deutschland zum Glück, sage ich auch. Dann die Frage, wer gewinnt Gruppe D? Frankreich, die Niederlande, Österreich oder Polen?
Ja, Frankreich, da bin ich doch Realist und es geht mir doch dann auch um die Punkte, obwohl ich mir einen Österreich-Sieg natürlich wünsche.
Ganz klar, das glaube ich dir natürlich. Ich sage auch Frankreich hier. Dann Frage Nummer 3, wer kommt weiter im Turnier? Deutschland, Österreich oder beide gleich weit, wie es ja zum Beispiel bei der letzten Euro war, als beide im Achtelfinale gescheitert sind?
Ich glaube, unsere Antworten werden sich da jetzt sehr ähneln. Also ich würde sagen, Deutschland kommt weiter.
Sage ich ebenfalls. Und last but not least, ich schätze mal, da werden wir den Unterschied haben. Wer wird Europameister? Und da lese ich jetzt nicht alle vor, weil es sind alle Mannschaften mit im Pool.
Okay. Ja, Grüße an meinen Bruder. Spanien.
Spanien. Ja, ich muss das einfach machen und sagen, ich sage Deutschland, allein auch schon Spanien, ja, damit könnte ich glaube ich noch leben, weil ich nicht will, dass wieder England, Frankreich, die großen Rivalen oder Nachbarn hier bei uns im Land triumphieren, muss ich einfach Deutschland sagen.
Also schau, mein Herz schlägt natürlich für Österreich. Über England würde ich mich sehr freuen, weil ich die englische Liga und den englischen Fußball sehr mag und die schon lange mehr gewonnen haben. Aber realistischerweise glaube ich, dass sich wahrscheinlich Frankreich und Spanien untereinander ausmachen. Und da finde ich den spanischen Fußball dann schon ein bisschen attraktiver.
Okay, und wie sehr wird es dich treffen, wenn es Deutschland wird?
Du. Ja, ich müsste dann halt meine Podcast, ich müsste mir wahrscheinlich einen anderen Podcast-Partner suchen. Weil die Überheblichkeit, die du jetzt eh auch schon hast, ja.
Habe ich dann schon, noch, okay. Ja, ja, ganz klar.
Euro-Nogo-Tipps.
Ich verweise jetzt zum Thema vielleicht Abschluss der Sendung einfach noch einen an einen WM-Hinweis, der WM-Hit in Deutschland von 2006. Ich schätze mal, er ist in Österreich nicht sonderlich bekannt und weiß nicht, ob er dir bekannt ist. Stefan von Mundstuhl, das sind eigentlich ja Comedians. Die haben 2006 den Hit Germans rausgebracht.
Nein, das kenne ich nicht.
Ja, und da fängt eigentlich schon an oder geht's im Refrain? We're Germans, Germans, football play we better than you. We're Germans, Germans, hope you like Germans too. Also Sophie, an dieser Stelle, wer das ganze Lied hören will, das ist wirklich witzig, auch weil einige Sachen so nicht mehr stimmen.
Okay.
Gerne mal auf Spotify, YouTube oder wo auch immer, wo es nicht nur unseren Podcast zu hören gibt, sondern eben auch diesen Song von Mundstuhl Germans.
Und wir haben Euronogo 2 und Markus singt schon das erste Mal. Also ihr könnt sich auf die EM freuen.
Volle Kanne, Leute.
Nein, Markus, hat mir wirklich Spaß gemacht. Und
das freut mich.
Also ich freue mich schon die ganze Zeit und ich freue mich auch, dass wir das jetzt machen, weil ich jetzt sehr viel auch über die EM lese und auch über andere Mannschaften, also nicht nur über unsere zwei. Und das ist wirklich sehr interessant und es wird sicher ein cooles Turnier werden.
Das hoffe ich doch, das hoffen wir doch. Wir sind, wie schon angekündigt, nach jedem Deutschland- bzw. Österreich-Spiel setzen wir uns sofort vor die Mikrofone zusammen, auch wenn der Stefan auch am Freitag noch im Urlaub sein wird. Er nimmt sich dann erneut die Zeit für mich, für uns, für euch. Und wir Rede und Antwort stehen. Wir werden das deutsche Spiel analysieren und eben dann auch genauer auf das Österreich-Spiel gegen Frankreich eingehen. Und der Stefan wird bis dahin wie blöd recherchieren, um eine ähnliche Statistik bieten zu können über Frankreich, wie ich jetzt über Schottland. Und je nachdem, wie weit die Teams kommen, desto oft und öfter gibt es No-Go zu hören. Mindestens jetzt noch 6 Mal plus eben nach dem Finale, also 7 Mal.
Genau. Markus, ich wünsche dir eine schöne Woche. Bereite dich auf Freitag seelisch vor. Ich wünsche dir viel Glück oder euch viel Glück und einen tollen Turnierstart und ein interessantes Match auch für den neutralen Zuschauer.
Ja, danke schön. Ich bin gespannt, wie viele andere Österreicher das auch so sehen und nicht sagen, ja, die scheiß Deutschen sollen gleich am Anfang eins über die Rübe bekommen. Wünsche dir auch noch einen ganz schönen Urlaub. Erhol dich gut. Liebe Grüße an die Frau Gemahlin.
Grüße dich, aber Entschuldigung, noch auf deine letzte Aussage, wäre es lustig, wenn Deutschland gleich eine auf die Rübe bekommt, nämlich auch für mich.
Ja, das glaube ich, dass du dann nicht trauen würdest. We will see am Freitag, wenn wir uns dann wieder treffen und unterhalten, wissen wir mehr. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, auch euch eine tolle Woche und macht's gut. Tschüss und Baba.
Ciao, Baba. Euro Logo kommt.